Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die im Iran inhaftierten deutschen Reporter sind auf freiem Fuß. Sie trafen am Abend in der deutschen Botschaft in Teheran ein. Das iranische Fernsehen hatte zuvor berichtet, die beiden würden gegen ein Bußgeld von je etwa 36.000 Euro freigelassen.
Noch ein wenig erschrocken schauen die beiden Journalisten in die Kamera. Sie können es offenbar noch nicht glauben, dass sie freigelassen worden sind. In Begleitung von Mitarbeitern der deutschen Botschaft kommen sie am frühen Abend in Teheran an, nachdem sie über 4 Monate in der nordiranischen Stadt Tabriz in Haft saßen. Wegen eines angeblich verbotenen Interviews. Ein Interview mit dem Sohn und Anwalt der zum Tode verurteilten Sakineh Ashtiani. Doch während dieses Interviews stürmten Sicherheitskräfte das Haus und verhafteten Reporter und Fotografen. Die Anklage lautete, sie hätten ohne Journalistenvisum gearbeitet und das ist im Iran strafbar. Doch heute Morgen, nach 133 Tagen Inhaftierung, die Nachricht, die beiden Journalisten kommen frei. Laut Informationen des ARD-Studios in Teheran sollen sie noch heute Nacht den Iran in Richtung Heimat verlassen. Laut unseren Informationen soll Bundesaußenminister Westerwelle hier in der Islamischen Republik eingetroffen sein. Zur Stunde soll er sich mit dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad treffen. Am späteren Abend will Westerwelle hier selber in Teheran noch eine Pressekonferenz abgeben.
Die Unruhen in der arabischen Welt halten an. In Libyen gingen Polizei und Militär erneut brutal gegen Regierungsgegner vor. In Benghazi schossen Scharfschützen Augenzeugen zufolge auf eine Trauerfeier. Sie wurde für Gegner von Machthaber Gaddafi abgehalten, die bei der Niederschlagung der Proteste getötet worden waren. Bei dem Angriff heute kamen nach Krankenhausangaben mindestens 15 Menschen ums Leben.
Bürgerkriegsszenen aus der nordostlibyschen Stadt Benghazi. Das auf heute datierte Amateurvideo zeigt, wie junge Männer einen Toten wegtragen. Die Sicherheitskräfte von Staatschef Gaddafi haben nach Augenzeugenberichten scharf auf die Demonstranten geschossen. Auch diese Bilder, die im Internet verbreitet werden, sollen heute in Benghazi aufgenommen worden sein. Menschenrechtsorganisationen melden mehr als 80 tote Demonstranten aus Libyen. Mit dem Schlachtruf »Wir wollen den Sturz des Regimes« protestieren seit Tagen Zehntausende gegen Gaddafi. Damit haben sie die Parole der Freiheitsbewegung aus dem Nachbarland Ägypten übernommen. Der seit mehr als 40 Jahren herrschende Gaddafi soll inzwischen die Kontrolle über Teile des Nordostens verloren haben. Hier ist zu sehen, wie Demonstranten ein Regierungsgebäude zertrümmern. Trotz des brutalen Vorgehens des Regimes und der vielen Toten hat die Bundesregierung ihren Verbündeten Gaddafi bislang nicht öffentlich kritisiert.
Im Jemen sind heute erneut sowohl hunderte Regierungsgegner als auch Regierungsanhänger auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Sanaa kam es zu Zusammenstößen zwischen den beiden Gruppen. Die Polizei soll nach Agenturmeldungen einen Demonstranten erschossen haben. Viele Menschen wurden verletzt. Die Regierungsgegner fordern mehr Demokratie und den Rücktritt von Präsident Saleh. In Bahrain dagegen zeichnete sich heute eine leichte Entspannung ab. Denn obwohl erneut viele Menschen bis zum Abend gegen die herrschende Königsfamilie protestierten, zog sich das Militär aus dem Zentrum der Hauptstadt Manama zurück. Kronprinz Al-Khalifa rief öffentlich zur Ruhe auf und bemühte sich um einen Dialog. Allerdings hieß es auch, Sicherheitskräfte seien trotzdem am Tag wiederholt mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen.
Gegen Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg sind im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit neue Vorwürfe laut geworden. Oppositionspolitiker verdächtigen ihn, den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages missbraucht zu haben. Guttenberg hatte als Abgeordneter ein Gutachten in Auftrag gegeben, das fast vollständig in die Dissertation übernommen worden sein soll. Im Raum steht der Vorwurf des Amtsmissbrauchs.
Hat Karl Theodor zu Guttenberg seine Dissertation nicht nur aus der Zeitung abgeschrieben, sondern auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages dafür missbraucht? Der Spiegel äußert diesen Verdacht. Eine von Guttenberg in Auftrag gegebene Studie sei mit geringfügigen Änderungen in dessen Doktorarbeit übernommen worden. Der Autor, inzwischen im Ruhestand, erinnert sich allerdings nicht.
Wir erfahren ja nie, was damit passiert. Also das ist natürlich nun Aufgabe des Abgeordneten, dem Belieben des Abgeordneten heimgestellt, was er damit macht.
Für die Opposition dennoch ein Grund mehr, den Verteidigungsminister demnächst im Bundestag zu seiner Doktorarbeit zu befragen. Denn das sei ein neuer Sachverhalt.
ein erheblicher neuer Kritikpunkt auch, weil, wie gesagt, hier möglicherweise auch Steuerzahlergelder missbraucht wurden für Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes.
Es steht, dass den Abgeordneten vom wissenschaftlichen Dienst für ihre Mandatsausübung zugearbeitet wird und für sonst gar nichts. Das heißt, Herr zu Guttenberg ist sehr gut beraten, ganz schnell das aufzuklären und dann wird über Konsequenzen zu reden sein.
Guttenberg hatte gestern angekündigt, seinen Doktortitel ruhen zu lassen, Plagiatsvorwürfe aber zurückgewiesen. Seine Partei wehrt sich gegen Rücktrittsforderungen.
Wir erleben im Augenblick eine politische Kampagne und von daher ist es auch allzu durchsichtig, was jetzt insbesondere Oppositionspolitiker hier bewegt, solche Forderungen zu erheben.
Ob beweisbar oder nicht, auf dem Minister lastet jetzt der Vorwurf des Amtsmissbrauchs. Guttenbergs Ankündigung, über die Plagiatsvorwürfe nicht mehr zu diskutieren, wird sich kaum halten lassen. Spätestens vor dem Bundestag muss er Rede und Antwort stehen.
Nach dem Angriff auf die Bundeswehr in Afghanistan ist ein dritter Soldat gestorben. Er erlag im Lazarett in Mazar-i-Sharif seinen Verletzungen. Bei dem Angriff gestern waren weitere 6 Deutsche verletzt worden. Ein afghanischer Soldat hatte aus kurzer Distanz das Feuer eröffnet. Die G20-Länder wollen künftig wirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen Staaten besser erkennen und zu Krisen vorbeugen. Dafür vereinbarten die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer einen Katalog mit Kriterien. Sie sollen helfen, die Risiken zu messen. Der Kompromiss kam nach mühsamen Verhandlungen zustande. Insbesondere die Exportnationen Deutschland und China standen in der Kritik.
Am Ende konnte Frankreichs Finanzministerin erleichtert lachen und Wolfgang Schäuble freute sich mit. Nach zähem Ringen hatten sich die Wirtschafts- und Finanzminister der G20 wenigstens auf die kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können. Sie beschlossen einen Katalog mit Maßstäben, mit denen sie künftig unterschiedliche Entwicklungen in der Weltwirtschaft bewerten wollen. Dazu zählen vor allem die Stärke der Währung in den G20-Staaten, die Handelsbilanzen, die vor allem bei Deutschland und China große Überschüsse zeigen, und die Schulden in den Ländern, wobei staatliche und private Schulden beachtet werden sollen. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf einzelne Staaten. Wir wollen niemanden an den Pranger stellen. Uns geht es nur darum, die richtigen Maßstäbe zu finden. Noch ist allerdings völlig unklar, wie die beschlossenen Bewertungsmaßstäbe am Ende dazu beitragen werden, die Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft auch zu beseitigen. Finanzminister Schäuble appellierte deshalb an die G20-Staaten.
Der Elan aus der Finanzkrise und Bankenkrise des Jahres 2008, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, der darf nicht erlahmen.
Denn die ganz großen Themen, vom Kampf gegen zu teure Lebensmittel bis zur Reform des Weltwährungssystems, haben die G20 noch vor sich.
In Dresden haben tausende Menschen gegen Veranstaltungen von Neonazis protestiert. Dabei gab es schwere Ausschreitungen zwischen linksgerichteten Demonstranten und der Polizei. Die Polizisten hatten versucht, beide Lager auseinanderzuhalten. Dazu sollte weitgehend die Elbe als natürliche Grenze genutzt werden. Den Gegendemonstranten gelang es aber, an mehreren Stellen Absperrungen zu durchbrechen.
Mehr als 10.000 Demonstranten aus ganz Deutschland waren in Dresden unterwegs, um die Aktionen der Rechtsextremen auszubremsen. Stundenlang blockierten sie die Gegend um den Hauptbahnhof und verhinderten so, dass zahlreiche Anhänger der rechten Szene zu ihren Treffpunkten gelangten. Am Hauptbahnhof sammelten sich schließlich mehrere hundert Rechtsextreme, bewacht von einem massiven Polizeiaufgebot. Die beiden politischen Lager sollten strikt voneinander getrennt werden, so die Strategie der Beamten. Doch die Rechnung ging nicht immer auf. Mehrmals durchbrachen Gegendemonstranten mit Gewalt die Absperrungen. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Pfefferspray, nahm am Nachmittag mehr als 20 Menschen fest.
Die positive Bilanz ist, dass Polizei vor Ort immer sehr schnell war, diese Lagen auch bereinigt hat und an dem Brennpunkt des Geschehens immer vor Ort auch zur Zeit da war.
Friedlicher Protest in der Innenstadt. Auch einige Bundespolitiker waren nach Dresden gekommen, um bei den Mahnwachen mitzumachen. Es gab auch Kritik daran, wie unterschiedlich die Stadt die Demonstranten behandelt.
Dass die Polizei, dass die Justiz, dass die Stadtverwaltung den einen alles erlaubt und den anderen die anderen einschränkt, das ist ein ziemlich einseitiges Bild. Und das halte ich für die Verteidigung der Demokratie für ziemlich problematisch.
Am frühen Abend war klar, die vielen Demonstranten haben es geschafft, einen Marsch der Rechtsextremen durch die Stadt zu verhindern. Knapp 500 Rechtsextreme sind daraufhin nach Leipzig ausgewichen. Dort sitzen sie zurzeit auf dem Hauptbahnhof fest.
In Berlin sind heute Abend die Bären verliehen worden. Erstmals ist der Goldene Bär für den besten Film an einen iranischen Film gegangen.
Asghar Farid hat mit Nader und Semin eine Trennung den Hauptpreis gewonnen. Ungewöhnlich ist auch, dass die Berlinale Jury die Schauspieler des Films mit den silbernen Bären für die besten männlichen und weiblichen Darsteller ausgezeichnet hat. Für seinen Wettbewerbsbeitrag Schlafkrankheit erhielt Regisseur Ulrich Köhler den silbernen Bären. Der Alfred-Bauer-Preis geht an den deutschen Filmemacher Andreas Feil für Wann, wenn nicht wir, ein Spielfilm über die RAF.
In der Fußball-Bundesliga strebt Dortmund weiter ungefährdet der Meisterschaft entgegen. Die Westfalen besiegten St. Pauli mit 2:0. Die weiteren Ergebnisse: Hamburg-Bremen 4:0, Hoffenheim-Köln 1:1, Freiburg-Wolfsburg 2:1. Im Spiel Mainz gegen München steht es kurz vor Schluss 1:3. Gestern besiegte Nürnberg Frankfurt 3:0, morgen empfängt Leverkusen Stuttgart und Mönchengladbach spielt gegen Schalke. Die Tabelle: Dortmund führt weiter die Tabelle an. Zweiter ist Leverkusen, dritter Hannover. Die zweite Hälfte beginnt mit Schalke, gefolgt von St. Pauli. In der Abstiegszone Kaiserslautern, Stuttgart und Schlusslicht Mönchengladbach.
Ihr Medaillensatz ist endlich komplett. Nach zweimal Silber und einmal Bronze hat Bobpilotin Kathleen Martini erstmals in ihrer Karriere den Weltmeistertitel geholt. Mit Anschieberin Romy Logsch brachte die Oberbärenburgerin am Königssee 4 konstante Läufe ins Ziel und verwies die US-Amerikanerin Shauna Roebuck und Kelly Humphries aus Kanada auf die Plätze. Weltcup-Gesamtsiegerin Sandra Kyriazis fuhr ganz knapp am Podest vorbei. 700. Sekunden fehlten der Winterbergerin auf Platz 3.
Marlies Schild heißt die neue Slalom-Weltmeisterin. Die Österreicherin siegte in Garmisch-Partenkirchen vor ihrer Teamkollegin Katrin Zettel und der Schwedin Pieteli Holmner. Schild verteidigte mit einer couragierten Fahrt im Finale ihren Vorsprung aus dem ersten Durchgang und holte vor über 15.000 Zuschauern ihr erstes WM-Gold. Die überragende Slalomfahrerin dieser Saison verhinderte damit auch den Versuch von Maria Riesch, ihren WM-Titel auf ihrem Hausberg zu verteidigen. Riesch gelangen 2 gute Läufe, aber keine sehr guten. Damit blieb ihr am Ende nur der undankbare 4. Rang.
Und hier die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 20. Februar.
Das Atlantiktief schickt uns einen Ausläufer mit seinen Wolken, die auch Regen oder Schnee im Gepäck haben. Demgegenüber liegt eine stabile Hochdruckzone, die ein weiteres Vordringen der Wolken nach Osten verhindert. Im Westen und Südwesten fällt heute Nacht gebietsweise Schnee, am Oberrhein auch Regen. Auch sonst gibt's viele Wolken, aber es bleibt weitgehend trocken. Morgen fällt von Rheinland-Pfalz über Baden-Württemberg bis zu den Alpen meist Regen. Hier und da schneit es auch. In höheren Lagen ist es durchweg Schnee. Die Sonne kann sich am ehesten mal im Norden zeigen. Es bläst ein schwacher bis mäßiger, im Nordwesten frischer Wind aus östlichen Richtungen. An der Oder heute Nacht frostige -8, am Oberrhein bis +3 Grad. Dort morgen milde 7 Grad. In der Nordosthälfte bleibt es meist frostig. Die Aussichten: Am Montag ändert sich wenig an diesem Wetter. Am Dienstag gibt's teils Wolken oder Nebel, teils Sonnenschein und es bleibt weitgehend trocken. Am Mittwoch ziehen dann von Westen wieder neue Niederschläge heran.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.50 Uhr mit Karim Joska. Darin Freilassung, warum die deutschen Reporter im Iran nach Deutschland zurückkehren dürfen und Beurteilung aktuelle Deutschland-Trennzahlen zur Plagiatsaffäre Gutenberg.